ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ausnahmezustand in Bjelgorod, Haftbefehl gegen Ukrainer nach Nord Stream Pipeline Anschlag und die Hisbollah und der drohende Krieg im Libanon. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 14. August um 17.30 Uhr. Mehr als eine Woche ist seit dem Vorstoß der ukrainischen Armee in russisches Grenzgebiet vergangen. Ausgehend von Kursk ist man mittlerweile auch in das Nachbargebiet Bjelgorod vorgerückt. Die ukrainischen Drohnenangriffe reißen seitdem nicht ab und versetzen auch die Regierung in Moskau in höchste Alarmbereitschaft. Die Lage in der Region Bjelgorod sei extrem schwierig und angespannt, so der dortige Gouverneur. Jetzt hat er den Ausnahmezustand ausgerufen. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Der Morgen im eigentlich eher beschaulichen und landwirtschaftlich geprägten Gebiet Bjelgorod, gut 600 Kilometer südwestlich von Moskau, begann mit dieser Alarmbotschaft von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkov. Die Situation in unserer Region Bjelgorod ist weiterhin äußerst schwierig und angespannt. Täglicher Beschuss durch die Streitkräfte der Ukraine, zerstörte Häuser, Verwundete und tote Zivilisten. Daher erklären wir in der gesamten Region zum Schutz und zur Unterstützung der Bevölkerung den regionalen Ausnahmezustand. Gelegen an der Grenze zur Ukraine und aus ukrainischer Perspektive ein militärisches Aufmarschgebiet im schon zweieinhalbjährigen Krieg, folgte Bjelgorod mit der Verkündung des Ausnahmezustands dem nördlich gelegenen Gebiet Kursk. Hier rückte vor gut einer Woche ukrainisches Militär ein und hat nach inzwischen etwas älterem Stand des dortigen amtierenden Gouverneurs rund 500 Quadratkilometer besetzt. Aus Sicherheitsgründen, so meldete heute die russische Nationalgarde, sei der Schutz des 60 Kilometer von der Grenze gelegenen Atomkraftwerkes Kursk weiter verstärkt worden, insbesondere vor Drohnenangriffen. Traditionell am frühen Nachmittag berichtete Russlands Verteidigungsministerium schriftlich von der weiterhin erfolgreichen Abwehr des Angriffs. Die Ukraine habe bislang unter anderem 2300 Soldaten verloren, 37 Panzer plus über 120 gepanzerte Fahrzeuge. Nichts davon ist überprüfbar. In den drei Grenzregionen Kursk, Bjelgorod und Bryansk gilt das einschränkende Antiterrorregime. Truppen und Ausrüstung aus der Reserve schnell an die Front im eigenen Land zu bringen, das scheint ein Problem zu sein. In Social-Media-Kanälen wird vom Protest von Soldatenmüttern in Murmansk berichtet, deren wehrpflichtige Söhne offenbar direkt nach der Grundausbildung nach Kursk verlegt werden sollen. Dagegen haben nach offiziellen russischen Angaben bereits über 150.000 Menschen ihre Wohnorte in Grenznähe vorübergehend verlassen müssen. Versucht die Ukraine mit der Besetzung von russischem Territorium, sich eine Art Pfand bei künftigen Friedensverhandlungen zu verschaffen? Aus offizieller russischer Sicht ist dies gar keine militärische Aktion, sondern eine terroristische. Rodion Miroschnik, Sondergesandter des Außenministeriums im russischen Staatsfernsehen: Gerade mit den Terroranschlägen im Gebiet Kursk hat die Ukraine zumindest eine langfristige Pause im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen eingelegt. Eine ganz andere Position vertrat der Journalist Andriy Kalitin in einem unabhängigen russischen YouTube-Kanal. Danach sei der ukrainische Vorstoß letztlich nichts anderes als der Einstieg in Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, denn Russland habe fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. Dies ist eine spiegelbildliche Reaktion auf die Erklärung des russischen Präsidenten, denn wenn der Kreml sagt, lasst uns verhandeln unter der Bedingung Frieden gegen Territorium, dann schaffen die ukrainischen Streitkräfte nun eine Gebietsreserve, die man gegen Frieden eintauschen kann. Ich glaube, dass dies ein Teil des Verhandlungsprozesses ist.
Knapp zwei Jahre ist es her seit den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Drei der vier Pipelines auf dem Grund der Ostsee sind dabei zerstört worden. Nun verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Täter aus der Ukraine stammen. Gegen einen der Ukrainer ist auf Antrag des deutschen Generalbundesanwalts ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Die polnische Justiz bestätigte heute, ihn erhalten zu haben. Mehr dazu von Martin Adam aus Warschau.
Der gesuchte Wolodymyr Z. hat Polen Anfang Juli verlassen. Das erklärte eine Sprecherin der polnischen Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Z. habe die Grenze zur Ukraine legal überqueren können. Zwar sei im Juni tatsächlich ein europäischer Haftbefehl aus Deutschland überstellt worden, direkt an die Staatsanwaltschaft in Warschau. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft habe jedoch keine Informationen über den Gesuchten in das Schengen-Informationssystem eingetragen, auf das bei Grenzkontrollen zurückgegriffen wird. Polnische Grenzbeamte haben Z also ungehindert passieren lassen. Polens Innenminister Tomasz Siemoniak betonte am Mittwoch, die polnischen Dienste würden, Zitat, voll und ganz mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten. Wolodymyr Z. wird nach Ermittlungen des Generalbundesanwalts verdächtigt, am Anschlag auf die Nord Stream Gaspipelines beteiligt gewesen zu sein. Das zeigen gemeinsame Recherchen von ARD, Süddeutscher Zeitung und der Zeit. Bei dem Anschlag am 26. September 2022 waren 3 von 4 Nord Stream Strängen mit Untersee-Sprengladungen zerstört worden. Unklar ist jedoch, in wessen Auftrag Wolodymyr Z. gehandelt hat. Direkte Verbindungen zum ukrainischen Militär oder Geheimdiensten sind bisher nicht nachweisbar.
Kommen wir zum Krieg im Gazastreifen. In der vergangenen Woche hat Israel ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Dabei hat es viele Tote gegeben, nach palästinensischen Angaben mindestens 93. Laut der Hamas waren dort Flüchtlinge untergebracht. Israel hingegen vermutete ein Versteck der Terrororganisation. Seitdem ist Israel in Alarmbereitschaft und erwartet einen Angriff des Iran und weiterer Verbündeter der Hamas. Die Sorgen eines drohenden Flächenbrandes im Nahen Osten wachsen. Und die für morgen angesetzte Verhandlungsrunde in Doha ist möglicherweise von großer Bedeutung. Auf Drängen der Vermittler USA, Katar und Ägypten soll im katarischen Doha über eine Waffenruhe und erneut über den Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangene verhandelt werden. Ein Durchbruch könnte einen Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel verhindern. Wie die Verhandlungen nun morgen ausgehen, ist ungewiss. Und der Druck, der auf den Gesprächen lastet, ist nach beinahe täglichen Drohungen aus dem Iran immens. Offen ist weiter, wann und in welcher Form ein Vergeltungsschlag kommt. Wird sich die Führung der Islamischen Republik vielleicht selbst doch raushalten und die Hisbollah, die sie unterstützt, aus dem Libanon angreifen lassen? Dort hat die Hisbollah ihre Basis und viele der Anhänger sagen, sie seien bereit für einen Krieg. Eine Reportage von Anna Osius.
We believe of revenge.
Ali wartet auf den Krieg, raucht, starrt ins Leere. Langer schwarzer Bart, olivgrünes Basecap, die Ärmel des schwarzen Hemdes hochgekrempelt, darunter die Tätowierung auf seinem Unterarm, ein großes gebogenes Schwert mit 2 Klingen, umgeben von arabischer Schrift. Das Schwert von Imam Ali, sagt er, der erste Imam und Heiliger der Schiiten.
We know it's holy war.
Ali ist Hisbollah-Kämpfer. Er ist für die schiitische Miliz in Syrien in den Krieg gezogen, hat gelernt, wie man mit Waffen umgeht. Jetzt lebt der 40-jährige Familienvater im Süden Beiruts, in einem der ärmlichen Viertel, die von der Hisbollah kontrolliert werden, und wartet, was passiert. Darauf, dass er gebraucht wird, wie er sagt.
If they call us, we will call.
Wir treffen uns in einem dieser Beiruter Straßencafés, in dem sich die Backstein-Imitat-Tapete langsam von der Wand rollt und die Plastikblumen auf dem wackeligen Tisch im Neonlicht versuchen, die Illusion von Gemütlichkeit zu wahren. Hier sitzt er, Ali, so nennt er sich.
We don't want war.
Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen Frieden. Aber wenn der Feind Krieg will, sind wir bereit. Der Rest der Welt mag uns nicht, sagt, wir sind Terroristen. Ist es richtig, sich mit jemandem zu treffen, der von großen Teilen der westlichen Welt als Terrorist betrachtet wird? Ja, vielleicht, wenn es darum geht, zu versuchen zu verstehen, wie die Hisbollah denkt, warum ihre Anhänger in diesen Krieg ziehen wollen, den sie oft als heilig bezeichnen. Wie hasserfüllt sie sind, die eigentlich sagen, dass sie Frieden wollen. So auch Ali.
We know how to fight.
Er ist Vater von 3 kleinen Kindern. Sein Sohn ist gerade mal 2 Jahre alt. Der Vater sagt Sätze wie, jetzt kann ich sterben, weil ich einen Sohn habe, als Märtyrer. Will er in einem Krieg sterben?
Nobody.
Alle haben Angst vor dem Tod, sagt er. Es klingt ehrlich. Die Hisbollah hat im Libanon weitreichende Macht. Ein Staat im Staate ist entstanden, der aktuell ein ganzes Land in Geiselhaft nimmt.
Hisbollah ist für mich eine Terrororganisation, die den Staat Libanon übernommen hat.
Die deutsche Monika Borgmann lebt seit Jahren im Libanon. Sie war mit dem bekannten Filmemacher Lokman Slim verheiratet, der 2021 ermordet wurde. allen Indizien nach von der Hisbollah. Seitdem will Borgmann nicht aufhören zu mahnen.
Hisbollah hat hier das Sagen. Hisbollah entscheidet über Krieg und Frieden. Hisbollah hat die unilaterale Entscheidung getroffen, Libanon in den Krieg nach dem Massaker vom 7. Oktober mit hineinzuziehen. Alle haben heute Angst.
Gegründet wurde die Miliz vor mehr als 40 Jahren. Damals als schiitische Gegenbewegung zu den starken christlich-maronitischen, sunnitischen und drusischen Mächten im Land während des langjährigen Bürgerkriegs. Seitdem hat die schiitische Hisbollah drastisch an Stärke gewonnen, der politische und der militärische Arm. Die Hisbollah hat ein weit verzweigtes Sozialsystem, das die Anhänger versorgt und ist militärisch gut gerüstet, vor allem durch seinen engsten Verbündeten und Förderer, den Iran. Er hat die Hisbollah mit Waffen versorgt, sie aufgerüstet und gilt als Strippenzieher hinter den Entscheidungen der Hisbollah. Die Hisbollah ist wichtigster Teil der iranischen Achse des Widerstands gegen Israel, zu der auch schiitische Milizen im Irak und in Syrien zählen, ebenso wie die Houthi im Jemen und die Hamas. Hisbollahs Bedeutung geht weit über den Libanon hinaus. Syrien, Irak, Jemen, sagt Politikwissenschaftler Yegia Tashian von der American University Beirut. Eine Organisation parallel zum Staat, die ausbalancieren muss zwischen einem militärischen Teil und einem realpolitischen, der den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren will. Die aktuelle Situation ist wie ein Vulkan, der brodelt und wir wissen nicht, wann er explodiert. Seit vor knapp 2 Wochen Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukri und Hamas-Chef Haniyeh getötet wurden, rechnet Israel mit einem massiven Vergeltungsschlag von Hisbollah und Iran. Täglich kommt es zu größeren und kleineren Gefechten im Grenzgebiet, zu Drohnen- und Raketenangriffen auf beiden Seiten. Keiner weiß, wann es mehr wird, ob und wann er größer wird, dieser Krieg, den viele im Libanon nicht wollen. Aber die Hisbollah sei einfach zu einflussreich, sagt auch der libanesische Journalist Assad Bishara. Er fürchtet, wie viele seiner Kollegen, um die Freiheit als Berichterstatter, denn die Hisbollah verbreite ein Klima der Angst. Hisbollah ist für viele im Land ein Agent des Iran, eine Krankheit im libanesischen Körper. Hisbollah zerstört die Möglichkeit, aus dem Libanon einen funktionierenden Staat zu machen. Ali, der Hisbollah-Kämpfer, will von Kritik nichts wissen. Auf die Frage, wie es ihm gehe, mit Blick auf die drohende Eskalation, dem Krieg, der sich im Libanon ausweiten könnte, sagt er nur 3 Worte. Er spricht leise und langsam, wählt sie mit Bedacht.
Sad and happy and nervous.
Traurig, glücklich, nervös. Traurig, weil Kinder und Familien in Gaza sterben. Glücklich, weil die Hisbollah Widerstand leiste. Und nervös, weil er nicht wisse, was kommt, wie groß es werde. Die Hisbollah sei seine Seele, seine Existenz, sagt er. Der Hass auf den Staat Israel ist abgrundtief. Wir haben nichts gegen die Juden an sich, sagt er, Sätze, die einem als Deutsche alle Alarmglocken schrillen lassen. Es ist die Absurdität des Krieges, dass die, die schießen, behaupten, sie seien für den Frieden. Auf die Frage, warum er noch nicht im Süden mitkämpfe, zuckt Ali mit den Schultern. Noch sei ja kein richtiger Krieg, sagt er. Es gäbe genug Kämpfer da unten. Aber wenn es richtig losgehen sollte, er stehe bereit.
Auf Friedensmission befindet sich auch der Palästinenser Präsident Abbas. Nach dem Angriff auf die Schule im Gazastreifen reiste er zunächst nach Moskau zu Präsident Putin. Heute dann ging es für ihn weiter nach Ankara zu dem türkischen Präsidenten Erdogan. Nach dem Tod des Auslandschefs der Hamas Haniyeh, der regelmäßig in der Türkei zu Gast war, folgt nun Abbas, der vor dem türkischen Parlament auch eine Rede halten wird. Mehr dazu von Uwe Lüb aus Istanbul.
Der Präsident der Türkei, Erdogan, empfängt heute in Ankara Palästinenser Präsident Abbas. Auf der Tagesordnung steht vor allem der Nahostkrieg. Bei Gesprächen am ersten Tag von Abbas' Besuch geht es um einen möglichen Waffenstillstand im Nahen Osten. Auch die Spannungen zwischen dem Iran und Israel sowie die Lage der Menschen in Gaza sollen zur Sprache kommen. Die Türkei hat schon Zehntausende Tonnen Hilfsgüter dorthin geschickt. Für morgen wird eine Rede Abbas im türkischen Parlament erwartet. Ursprünglich sollte der getötete Auslandschef der Hamas Haniyeh reden, so ein Sprecher von Erdogans AKP. Haniyeh war regelmäßig in der Türkei. Die Hamas soll im Land ein Firmengeflecht unterhalten. Abbas war zuletzt vor rund einem Jahr in der Türkei. Damals wollte Erdogan zwischen Abbas und Haniyeh vermitteln. Zwischen Abbas' palästinensischer Autonomiebehörde und der Hamas gibt es schon lange Spannungen. Im Vorfeld von Abbas' Besuch zeigte sich Erdogan verärgert. Er habe Abbas schon lange eingeladen, doch der habe erst nicht reagiert. Ob er nun komme oder nicht, so Erdogan vor ein paar Wochen, sei letztlich egal. Die Türkei sage ohnehin bei jeder Gelegenheit, was im Namen des palästinensischen Volkes gesagt werden müsse.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.